Gott will unser Wohlsein. Am Sonntag habe ich über das, den Wohlstand gepredigt und heute will ich die Fortsetzung machen von dem Wohlstand. Denn wenn du Kind Gottes bist, dann geht es uns auf allen Ebenen gut. Auch wenn wir manchmal Anfechtung haben und Kämpfe haben und Schwierigkeiten haben oder Horrorerfahrungen haben, aber Gott ist gut und meint gut mit uns. Herzlich möchte ich einladen zu den nächsten Veranstaltungen. Am Freitag um 19 Uhr und Samstag um 19 Uhr. Es geht einfach immer weiter bei uns. Freitag wird das Thema sein, worüber sich Gott freuen würde. Wir wollen also Gott Freude machen. Wir wollen also nicht Gott ärgern und stressen, sondern worüber sich Gott freuen würde. Ein liebliches Opfer dem Herrn bringen oder begeistert vor dem Herrn sein. David tanzte vor dem Herrn und das hat Gott Freude gemacht. Dann am Samstag wird das Thema sein, Gottes Worte wirken weiter. WWW. Also Wort Gottes wirkt weiter, also Fortsetzung. Und heute, wie gesagt, Gott will, dass es dir wohl geht, und zwar auf allen Ebenen. Du sollst keinen Mangel haben. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. So steht es im Psalm schon, und so haben die Christen oder die Gläubigen alle Jahrhunderte hindurch geglaubt und sich festgehalten. Gott ist kein Sadist, also der die Menschen quält. Viele Leute denken, Gott ist so ein Gott, der einen aufschreibt, in die Hölle verdonnert und sagt, mein Lieber, da kommst du nicht mehr raus, bis du den letzten Heller bezahlt hast. Und so predigen die auch. Aber Gott hat uns so geschaffen, dass wir auf Augenhöhe mit ihm sein können, dass wir mit ihm reden können, wie Freunde. Du und Gott, wir sind Partner miteinander. Und dir soll es so gehen, wie es Gott geht. Jesus sagt, da wo ich bin, soll auch mein Diener sein. Und das, was ich habe, das sollst du auch haben. Die meisten Leute haben ein ganz falsches Bild von Gott und das ist, was ich hier auch tun möchte. Ich möchte das Gottesbild von vielen Menschen korrigieren. Vielleicht bist du im ersten Augenblick geschockt, sagst, so habe ich mir Gott nicht vorgestellt. Gott ist doch ein heiliger Gott. Nein, Gott ist herabgekommen, ist Mensch geworden, Gott hat sich erniedrigt. Gott hat sogar unter uns Menschen gewohnt. Also Jesus, er war Zimmermann, er hat gearbeitet, er weiß, was Stress ist, er weiß, was Ärger ist, er weiß, was man sich mit dem Hammer auf den Finger klopft, was das bedeutet. Glaub doch nicht, dass der Herr Jesus keine Fehler gemacht hat als Zimmermann oder als bei der Arbeit oder dass er nicht mal falsch gemessen hätte. Er war ganz normaler Mensch wie du und ich. Nur, dass er Gott geliebt hat über alles und Gott recht getan hat. Gott hat also auch das Negative geschaffen. Für manche Leute ist es nicht einleuchtend, die denken, na, bis zum Nabel hat Gott den Menschen geschaffen und auf dem Nabel hat der Teufel den Menschen gemacht. Das ist, wie die Leute sich den Menschen Gott vorstellen. Nein, Gott hat den Menschen vom Scheitel bis zur Sohle geschaffen. Also alles inklusiv, alles was der Mensch ist und auch nicht ist, das hat Gott gemacht. Gott hat Tag und Nacht gewollt. Niemand soll denken, dass Gott nur den Tag gewollt hat und Sonnenschein gewollt hat. Nein, er hat den Tag zum Arbeiten geschaffen und die Nacht zum Ruhen. Und Gott schied Licht und Finsternis. Und es war sehr gut, heißt es, an dem Tag, als er das gemacht hat. Gott hat Wärme und Kälte geschaffen. Und beides ist lebenswichtig. Ohne Kälte gibt es auch keine Wärme. Wüsstest du gar nicht, was Wärme ist. Gott hat das Böse und das Gute geschaffen. Verstehst du es richtig? Wir brauchen ein richtiges Bild von Gott. Die meisten Leute haben, ja, und woher kommt das Böse? Und die diskutieren Jahrhunderte, Jahrtausende lang immer, wo kommt das Böse her? Gott hat Licht geschaffen und Gott hat auch die Finsternis geschaffen. Gott hat also die guten Engel geschaffen und natürlich auch die schlechten, die bösen Engel, die sind auch von Gott entstanden und die sind auch mal von Gott ins Dasein gerufen worden, nur sie haben gegen Gott rebelliert irgendwann am Tag X. Licht und Wärme sind eigentlich nur unsere Empfindungen. Es existiert nicht aus sich selbst, sondern wir stellen fest, es ist kalt, eiskalt, oder wie jetzt, es ist so heiß. Weder das Gute noch das Schlechte. Es sind nur alles Empfindungen. Beides sind nur unsere Eindrücke, unsere Reaktion. Also wie reagierst du auf was Negatives und wie reagierst du auf was Gutes? Das ist also diese große Frage. Und deshalb, wenn Leute sich aufregen, hat mir so viel Schlechtes passiert. Nein, das Schlechte ist nur deine Reaktion. Wenn du dafür danken kannst, auch für das Schlechte, dann ist es gut, positiv. Und sagst, die Bibel sagt, sage Dank alle Zeit für alles. Manches Gute kann schlecht sein und manches Schlechte kann gut sein. Also beides gehört dazu, beides ist in dieser Mixtur, was Gott uns gegeben hat. Gott will Gesundheit und das ist unser Wohlergehen. Auf der einen Seite, Gott will unser Wohlergehen, aber auch die Krankheit dient zu unserem Wohlergehen. Wenn du krank bist, kannst du gesund werden. Und in der Bibel heißt es, Jesus ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und die Gesunden brauchen den Arzt, nicht nur die Kranken. Also Gott ist nur für die Kranken da. Nur nebenbei, nur dass wir uns das verstehen. Also Gott benutzt auch die Krankheit, damit wir Menschen Gott suchen. Ohne Krankheit würde so mancher gar nicht hier sein. Ohne Probleme wäre so mancher gar nicht hier. Ohne Schwierigkeiten wäre so mancher gar nicht hier. Aber weil wir das alles haben, das hat uns alles zu Gott gezogen. Die negativen Dinge bringen uns zu Gott näher. Also deshalb ist das Schlechte gar nicht so schlecht. Nur der Teufel macht uns das ganz schlecht und sagt, ja, das ist vom Teufel, aber das ist nicht, nein, Gott hat es zugelassen, Gott hat es genehmigt. Gott macht aus jedem Fall, aus jeder Schwierigkeit das Optimale. Wie heißt es in Römer 8, 28? Denen, die Gott lieben. Denen, die Gott lieben. Die Frage ist, liebst du Gott? Liebt Gott dich? Denen, die Gott lieben und die Gott liebt, dienen alle Dinge zum Besten. Auch ein Knochenbruch, auch ein Halsbruch. Und auch ein Totalschaden, alles dient zum Besten. Das sind die Werkstoffe, womit Gott arbeitet. Das ist das Material. Das Negative ist das, was Gott bearbeitet, das er dann einsetzt. Guck mal, denen in Kana, Johannes Evangelium, da ging der Wein aus. Und was macht er? Aus Wasser macht er Wein. Also Gott nimmt das Negative, nimmt das, was überall vorhanden ist, das Wasser, und macht Wein. Aus Kleinem macht er groß. Aus Kampf macht er Siege. Also, er macht nicht Sieg aus Kampf, nein, zuerst gibt es Kämpfe, zuerst gibt es Schwierigkeiten und dann passiert das Wunder, dass du durchbrichst und das triumphierst. Manchmal benutzt Gott das Sinnlose, um Sinn draus zu machen. Wir sollen eigentlich Gott richtig verstehen und ein richtiges Bild von Gott haben. Die meisten sind eigentlich, wenn ich hier so in der Gemeinde frage, wie bist du zum Glauben gekommen? Ja, ich war krank und dann gab es hier Heilungsversammlungen und man hat mit mir gebetet und Gott hat etwas an mir getan. Wärst du nie krank gewesen, wärst du gar nicht hierher gekommen, wüsstest gar nicht, dass es Heilungsversammlungen gibt. Weißt du, er zieht uns mit Seilen der Liebe. Und das sind so die Seilen der Liebe, die Schwierigkeiten, die Nöte, die Anfechtungen. Und Gott gebraucht alles, damit wir ihn finden. Würdest du uns blenden gehen, hättest du Arbeit, hättest du Geld, hättest du Gesundheit, hättest du Erfolg, würdest du nie Gott suchen, würdest gar nicht nach Gott fragen. Aber, weil das gerade da ist, dann sagst du, was ist bei mir falsch, was läuft bei mir nicht so, was soll ich anders machen, etc., etc., etc. Und so fangen wir an, dann Gott zu suchen. Jesus sagt, also ich bin gekommen, die Kranken zu heilen und nicht die Gesunden, die Kranken, die verloren sind, die im Negativen drin stecken, die nicht weiter wissen, die Schwierigkeiten haben, die keinen Überblick haben, die Versager. Jesus ist für die Versager gekommen, also nicht für die Erfolgreichen, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die alles besser wissen. Also die Besserwisser brauchen Gott nicht, aber die nichts wissen, die Unmündigen. In kritischen Situationen spürst du erst die Liebe Gottes, was die Liebe Gottes wirklich ist. Da lernst du auch Menschen kennen in schwierigen Situationen. Solange es gut geht, solange sind alles nette, liebe Freunde von dir. Aber sobald es dreckig geht, dann merkst du, wer wirklich zu dir steht, auf wen du dich verlassen kannst, wer nicht über dich schwätzt und wer dich unterstützt, wer dir beisteht, wer dich tröstet und so weiter und nicht noch eins drauf gibt. Also da merkst du in kritischen Situationen, da lernst du die Reifen und die Unreifen kennen. Lernst du alles kennen und da siehst du das wahre Gesicht von Leuten in Schwierigkeiten. Also tritt jemand auf die Hühneraugen und dann merkst du, ob es ein guter Mensch ist oder ein schlechter Mensch ist. Interessant ist, Gott hat in der Bibel die Menschen verflucht. Wir sind alle, jeder geborene Mensch auf dieser Erde, auch wenn er wiedergeboren ist, steht unter dem Fluch. Du sollst im Schweiß seines Angesichts Brot essen und die Frauen sollen mit Schmerzen Kinder bekommen und die Schlange soll auf den Bauch kriechen und Erde fressen. Das ist dieser Fluch, diese Erde, diese Weltzeit. Also das ist, da kommt man nicht vorbei. Die Welt ist verflucht, aber du kannst den Fluch in Segen umwandeln. Und zwar wie? Indem du arbeitest, fleißig bist. Und indem du, wenn Schmerzen hast, Tabletten nimmst oder irgendetwas machst, dass die Geburt nicht so kompliziert ist, bisschen üben und. Die meisten, die Gott nicht kennen, die sagen, jetzt ist alles, ich bin verflucht, ich muss arbeiten. Und ich möchte wissen, wer die Arbeit erfunden hat. Weißt du, Gott hat die Arbeit erfunden. Das ist ja seine Entdeckung. Du sollst im Schweiß deines Angesichts, lieber Adam, dein Brot essen. Du kannst dich über Gott ärgern oder du kannst diesen Fluch nehmen und daraus das Beste machen. Wer Gott nicht kennt, der versteht nicht die Situation und verzweifelt und versucht dann den Teufel davon zu jagen. Aber der Teufel wird nicht weglaufen, indem du ihn davonjagst. Nein, der Teufel flieht, wenn du anfängst zu arbeiten, wenn du anfängst zu beten, wenn du anfängst, irgendwelche Übungen zu machen, dass du schmerzfrei bist oder irgendwelche Tabletten nimmst, dass du schmerzfrei bist und die Schlange, ja, die lässt auf den Bauch kriechen und die Erde fressen. sie ihrem Schicksal überlassen. Gott benutzt unser Versagen, um uns umzupolen. Also alles Negative benutzt er, um aus dem Negativen was Positives zu machen. Er benutzt unsere Tiefpunkte, um uns zu erhöhen. Das macht der liebe Gott. Er benutzt das, was dich erniedrigt, um dich zu erhöhen. Guck mal, wenn du nichts Negatives erleben würdest, könntest du gar keine Biografie schreiben. Aber die Biografie, vielen Leuten ist erst interessant, nicht die großen Erfolge, was er macht, sondern wie er durch Kampf, durch Depression, durch Krankheit, durch Verluste, durch Unfälle, wie er da durchgekommen ist, wie er das alles geschafft hat. Das ist Biografie. Nicht, ich habe alles immer satt, war jeden Abend, bin satt zu Bett gegangen und wir haben Frieden gehabt, 100 Jahre lang. Nein, aber da kamen Anfechtungen, die ganzen Märchen schon allein, wie die ganzen Helden da durch dieses Dickicht mussten und wie sie da die weiße Rose irgendwo suchen mussten, durch viele Kämpfe hinter den sieben Bergen. Du kannst aus deinem Fluch Segen machen. Also Gott will dein Wohlergehen und deshalb hat er alles schwarz gemacht, damit du dein Licht hineinleuchten lässt. Mach aus deinem Fluch, mach einen Segen, benutze dein Leiden und deine Schwierigkeiten, benutze sie. Guck mal, Paulus, wenn du jetzt das Bibelmaterial hast und besorg dir das Bibelmaterial vom zweiten Korintherbrief, Paulus, er ist nur Apostel geworden, weil er durch so viele Kämpfe hindurchgegangen ist. Durch Schiffbruch, durch Anfechtungen, durch böse Brüder und Schwestern natürlich wahrscheinlich auch. Und durch viele Anfechtungen. Er ist da hindurchgegangen und hat gesiegt. Und uns interessiert immer, wie hat er das gemacht? Die Bibel sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Auch wieder so eine Sache. Also, Gott will dein Wohlergehen. Gott erlaubt, dass du in ganz schlimme Sünden fällst. Du sagst nicht, Halleluja, oh Gott, ich danke dir, dass ich in so tiefe Sünden gefallen bin. Denn die Bibel sagt, weißt du, du solltest sagen, Paulus sagt, ich bin der größte Sünder. Paulus rühmt sich sogar der Sünde. Er ist nicht derjenige, der sagt, ach Leute, redet nicht über meine Fehler. Ich war ein Pharisäer von Pharisäer, ich war ein Extremist, ich war ein Fanatiker und so weiter. Und Gott hat, und ich habe Menschen ins Gefängnis gesteckt, gebracht und Fehler gefunden und so weiter. Ich war ganz schlimmer Bursche. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Warum manche Christen Gott gar nicht viel lieben? Die haben die Vergebung gar nicht richtig kapiert. Oder die wissen gar nicht, dass sie schlimme Sünder sind. Ja, ich bin nur ein Sünderlein. Aber du bist ein Sünder, ein ganz schlimmer Sünder, ein großer Sünder, ein gefährlicher Sünder. Und Gott hat dich vergeben, Gott hat dich angenommen, jetzt bist du sein Kind und jetzt kannst du dich richtig freuen. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wem wenig vergeben ist, der als Gegenstück, der liebt auch wenig. Gott will dein Bestes, dein Wohlergehen. Deshalb, er lässt Schwierigkeiten, er lässt dich versagen. Guck mal, der Petrus hat versagt in der letzten Stunde. Der hat sich so viel vorgenommen, ich werde den Heiland verteidigen und ich werde alle den Hals abschneiden. Der konnte nur noch Ohren abschneiden. Das hat geklappt, aber sonst nicht. Vom Hals abschneiden, da ist er nicht durchgekommen. Und Gott hat dem Petrus vergeben. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und Petrus hat viel Vergebung erfahren. Die meisten Leute haben das Geheimnis des Segens noch gar nicht so richtig entdeckt. Sie wollen immer gesegnet werden, aber sie wollen keine Fehler machen. Und solange du keine Fehler machst, kannst du auch keinen Segen erleben. Gott möge dir das helfen zu verstehen. Du weißt gar nicht, wie Segen funktioniert. Erst wenn du gehungert hast, weißt du, was Essen ist. Oder fast verdurstet bist in der Wüste, dann weißt du, was Wasser ist. Dann schätzt du jeden Tropfen Wasser. Egal, auch wenn es abgestandenes Wasser, dann bist du für jeden Schluck so dankbar. Aber solange du nicht weißt, was Verzicht ist, was Verlust ist, wenn etwas Negatives passiert und so weiter, wenn wir krank werden und so weiter, da denken wir, das ist furchtbar. Aber lerne diese Dinge hinzunehmen. Mach aus jeder Gelegenheit das Optimale. Also Gott will dein Wohlergehen, auch in Schwierigkeiten, auch in der Krankheit, auch in Verlusten, auch in Kämpfen. Wer Gott nicht versteht, weißt du, der kommt gar nicht durch. Der kommt vom Weg ab. Wenn du Gott nicht kennst in seinem Plan, in seiner Arbeitsweise, also durch das Negative verstehst du das Positive. So kannst du den Film entwickeln, so kannst du Bilder entwickeln, die Fotos in der Dunkelkammer und so wird auch Gott entwickelt und versteht. Weißt du, wer Gott nicht versteht, musst du diese Lektion nochmals durchnehmen und nochmals durchnehmen, bis du endlich kapierst. Alles das, was wir haben, ist Erbarmen. Alles, was wir sind, ist Gnade. Alles, was wir sind durch die Barmherzigkeit Gottes das geworden. Deshalb heißt es einmal in der Bibel, sei still. Und dein Wohlergehen hängt sehr viel ab, ob du still sein kannst, still sitzen kannst, dankbar sein kannst für die Dinge, oder du denkst, oh, das ist wieder schon so ein Horror, so ein Albtraum, so ein Schrecken. Ich fürchte kein Unglück, steht es im Psalm 23. Denn du bist bei mir und dein Stecken und Stab trösten mich. Wir müssen manchmal bittere Pillen schlucken. Die gehören dazu. Weißt du, aber Gott will aus diesem Horror was Gutes machen. Aus dem Sturm will er was Gutes machen. Damit neue Blätter kommen oder neue Triebe kommen. Wenn ein Baum nicht beschnitten wird, wird halt durch den Sturm schon ein bisschen gestutzt. So wie jetzt dieser Sturm da in Tegel durchgegangen ist. Da wurde ein bisschen aufgeräumt. Was die Menschen eigentlich nicht aufgeräumt haben. So, Gott benutzt Mist, um Dünger zu produzieren. Und Mist ist nichts anderes wie Abfall, Kot. Das ist Gott, und Gott benutzt sowas, um etwas Produktives zu machen. Das, was töricht ist in der Welt, das hat er sich erwählt, um zu Schanden zu machen, was etwas ist. Ja, Korinther 1. Gott benutzt also unfähige Leute, um einfach das Unmögliche zu schaffen. Die fähigen Leute sind zu kompliziert, um was zu machen. Die überlegen sich linke Hand, rechte Hand, linker Fuß, rechter Fuß, und bis sie da einen Schritt machen, sind die anderen schon davongelaufen. Wer Gott also nicht richtig versteht, wird immer wieder fragen und so weiter, warum, ja, wieso, warum ist das passiert, warum muss ich hier durch? Also Gott will das Beste für unser Leben, er will das Optimale für uns. Was wir auch durchmachen oder durchgehen müssen, also durch Elend, durch den Ofen, wenn etwas gehärtet werden muss, muss im Ofen des Elends gehärtet werden, nochmals bis zur Glut, Hitze hochgetrieben werden. Und erst dann erkennt man das Optimale in unserem Leben, das Gute, das Richtige, das Wahre. Und wir werden in den Kampf geschickt, damit wir kämpfen lernen, bis wir Gott verstehen, in dieser Lektion, in dieser Situation, bis wir dann kapieren, um was es geht. Ach, der Herr steht erst uns bei, wenn wir gekämpft haben, wenn ich den ersten Schritt gemacht habe, wenn ich etwas unternommen habe, wenn ich eingesehen habe, wenn ich begriffen habe. Und dann erkenne ich seine Herrlichkeit, das Wunderbare, was er wirklich ist in meinem Leben. Die meisten Christen, also wie gesagt, haben ein falsches Bild von Gott. Sie kennen Gott nicht wirklich. Sie denken nur, Gott ist nur ein guter Gott, der nur Gutes gibt, der nur Segnungen gibt, der nur Vorteile gibt, der nur Erfolge schenkt, der nur Gesundheit gibt. Nein, aber zuerst kommt das andere, das Negative. Und aus dem Negativen, je schlimmer das Schlimme ist, desto herrlicher wird nachher. Desto herrlicher wird nachher die Situation. Verstehst du? Aber das muss man entdecken und erkennen und erleben. Weißt du, und dann kann man sich auch, dann schätzt man seine Bekehrung, dass man sich überhaupt bekehrt hat. Gott weiß, was für dich und mich das Beste ist, wo er aus meinem Leben das Optimale draus machen kann, wo wir uns am besten entwickeln. Und da stellt er uns hin, an dem Platz, wo am härtesten geschossen wird und am härtesten die Stürme toben, da stellt er uns an dieser Ecke und sagt, da steh deinen Posten und da kämpf den guten Kampf des Glaubens. Im Psalm 91, Vers 15 heißt es, ich bin bei dir in der Not, sagt der Herr, und ich befreie dich und bringe dich zu Ehren. Also dort erlebst du Gott. Du erlebst Gott nicht im Himmel, sondern du erlebst Gott in der Not. Gott will dein Wohl, ergeht es mein Thema, und Gott weiß, wo er dir beistehen kann, wie er dich am besten hören kann. Er hört dich nur, wenn du in Not bist. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Also Gott ist an Notsituationen interessiert, und wenn er sieht, da ist eine Not, dann guckt er ganz besonders hin und da greift er ganz besonders ein. Dort kann er dich in der Not am besten entwickeln, am höchsten raufbringen. Je mehr Widerstand du hast oder Gegenwind, desto höher fliegst du rauf und desto höher kommst du in die Gegenwart Gottes. Nachher werden wir das Lied noch singen, näher mein Gott zu dir. Also wenn du ganz nah bei Gott sein möchtest, dann musst du mit Kämpfe, Widerwärtigkeiten und Stürme rechnen und du hast dann Aufwände. Näher mein Gott zu dir. Weißt du, da kann er dir auch seine Liebe zeigen, wenn du in Nöten bist. Dann kann er dir dort begegnen. Hier verstehst du erst den Wert seiner Nähe. Näher mein Gott zu dir. Ich bin bei dir in der Not, Psalm 91. Ich bin bei dir in der Not. Und Gott will dein Wohlergehen. Wenn du Nöte hast und wenn du keine Nöte hast, ist Gott nicht bei dir, auf Deutsch gesagt. Also je weniger Nöte du hast, desto weniger Gotteserfahrungen, Gotteserlebnisse. Also, aber wenn du schreckliche Nöte hast, dann bist du dem Heiland ganz, ganz nahe. Ganz nahe. Für einen wahren Gläubigen ist es besser, bei dem Herrn in der Not zu sein. Für einen wahren Gläubigen im Feuerofen zu sitzen, in der Löwengrube zu hocken und im Elend sein, als gottlos zu sein und so weiter. Das ist für einen Gottesfürchtigen, in der Not zu sein. Und in der Not lernst du einfach zu glauben, Gott zu lieben. Da verstehst du erst, was das Leben ist, wenn du keine Not hast. weiß nicht, was Wohlergehen ist. Es gibt so viele Menschen, die sagen ja, ich glaube nicht an das Wohlstandsevangelium, ich glaube auch nicht an das Wohlstandsevangelium als solches, aber das Evangelium ist Wohlstand für mich. Ich weiß, in schwierigen Stunden ist mein Gott bei mir. Psalm 73, die Psalmen sind wunderbar. Wenn du Schwierigkeiten hast, lies mal Psalmen immer. Das ist das Liederbuch des Alten Testaments, der alten Gemeinde, der Gemeinde Israel. Da heißt es im Psalm 73, Vers 25, wenn ich dich nur habe, egal ob mein Konto gefüllt ist oder nicht, wenn ich dich nur habe, egal ob ich gesund bin oder krank, wenn ich dich nur habe, ist es egal, ob ich Erfolg habe oder nicht, wenn ich dich nur habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die von mir weichen werden umkommen, du bringst aber alle um, die mit dir die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf den Herrn und dass ich deine Taten verkündige. Das ist meine Hoffnung. Und dann kannst du erzählen, da hat er mir rausgeholfen. Wer nichts durchgemacht hat, hat auch nichts zu erzählen, der hat kein Zeugnis. Deshalb, Gott will dein Wohl ergehen. Deshalb, ihr sollt meine Zeugen sein. Du musst viel durchmachen, damit du etwas zu erzählen hast nachher. Auf der Straße, deine Nachbarn, im Telefon. Dann kannst du plaudern und quatschen und sagen, ich habe Gott erlebt. Der hat mir durchgeholfen, der hat mich durchgetragen. Der hat mich an der Hand festgehalten. Gott führt uns. Aber die Frage ist, gehen wir auch seine Wege? Sind wir bereit, manchmal seine Wege zu gehen? Manchmal möchten wir Gott aus der Schule laufen und sagen, Gott, das ist mir zu viel, zu schwer. Oder wir laufen Gott aus der Schule, weil wir manchmal falsch gelehrt worden sind, in eine falsche Bibelstunde waren, ein falsches Bild von Gott haben, falsches Bibelverständnis haben. Das ist das Problem. Oder falsches Gottesbild. Ja, Gott ist der liebende Vater. Von ihm kommt nur Gutes. Nein, von ihm kommt sogar Hässliches, Scheußliches, Dreckiges, Schmutziges. Also du wirst vielleicht schockiert, was ich dir sage, aber Gott erlaubt, dass der Teufel uns die ganze Gülle über den Kopf schüttet. Und sagen, oh Herr, oh Herr, oh Herr. Und dann kommt er mit einem klaren, sauberen Wasser und wascht und putzt uns und reinigt uns und stellt uns wieder her. Also, ich lerne durch Schwierigkeiten, durch Krisen die Führung Gottes, wenn ich keinen Durchblick mehr habe. Und solange ich meine Karte weiß, solange ich weiß, wohin, und solange mein Navi funktioniert, links abbiegen, rechts abbiegen und so weiter, aber jetzt keine Verbindung mehr. Was machst du dann? Verstehst du? Und dann stellt sich raus, ob du noch auf dem Weg bist oder nicht. Ob du Gott vertraust oder nicht. Und Gott lehrt mich einfach praktisch und persönlich. So lehrt Gott. Und jetzt musst du vertrauen auf die Karte, auf die Straße, auf die Umgebung und so weiter. Und weißt du, wenn Gott dich nicht an die Hand nehmen würde, würdest du gar nicht durchkommen. Er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Auch das ist wie Wohlergehen, dass Gott uns richtig führt. Wir denken manchmal, ja, was für ein Geist hat mich da manipuliert? Oder welche Gedanken haben mich da ins Unglück getrieben? Nein, es gibt kein Unglück, das Gott nicht wüsste. Gott hat alles geplant, alles ist geplant in meinem Leben. Auch das Negative, das mit Gott und das ohne Gott. Du sagst, ja, Bruder, mal tu das, aber ich bin Kind Gottes. Gewiss, ich bin auch Kind Gottes. Wir sind alles Kinder Gottes. Aber uns wird nichts erspart. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast. Du kannst, selbst wenn du kein Christ wärst, dir würde manches nicht erspart. Aber wir haben Gott und Glauben an Jesus Christus und den Heiligen Geist und mit ihm schaffen wir das viel, viel besser. Das ist das Geheimnis nämlich des Glaubens, dass wir mit Gott das schaffen, aber erspart wird dir und mir nichts. Und in all den Tiefen des Lebens lernen wir die Treue Gottes kennen, Gott zu vertrauen, Herr, ich werfe mein Vertrauen auf dich jetzt und stütze mich auf dich und ich weiß, du hast mich reingebracht und du wirst mich auch rausbringen. Der Herr hat's gegeben und der Herr hat's genommen. Beides gehört zum Programm Gottes. Das ist dieses Wohlsein, das Gott uns gewährt. Gott will mein Wohlergehen, er will mein Bestes und er will, dass ich das verstehe. Mein Kind, das ist alles gut, was ich mache. Ja, das ist alles gerecht so. Und ich will das Beste, das Optimalste aus deinem Leben. Und du musst dich für die Führungen Gottes und für die Wege Gottes dich nicht entschuldigen. Und sagen, weißt du was, vielleicht habe ich zu wenig gebetet, vielleicht habe ich zu wenig geglaubt, vielleicht habe ich zu wenig Gott vertraut, vielleicht war ich zu wenig in der Versammlung, vielleicht habe ich ja gezweifelt womöglich. Weißt du, dann fängst du an dich zu erforschen und findest bei dir keinen Fehler. Manchmal denkst du, was habe ich denn verbrochen, dass ich gerade sowas durchmachen muss. Da denkst du und rätselst da und so weiter, aber das sind Gottes Wege. Du musst dich für deine Führungen, für deine Erlebnisse, für deine Fehler, für dein Versagen, du musst auch für deinen Erfolg dich nicht entschuldigen. Für nichts. Du lebst, denn unsere Sünden sind vergeben auf Golgatha und da ist alles wieder gut gemacht durch Jesus Christus. Und wir haben einen Fürsprecher bei Gott im Himmel. Gott weiß, was das Beste ist. Auch wenn wir mal die ganze Nacht gefischt haben und nichts gefangen. So haben die Apostel, die haben es erlebt. Das ist ja Gottes Barmherzigkeit. Weißt du, die ganze Nacht gefischt. Weißt du, das ist Stress gewesen und kein Erfolg. Und dann kommen sie und der Heiland macht sie lustig über sie. Du kommst ja auch manchmal blöd vor, wenn du dann nach Hause kommst und denkst, guck mal, ich habe gebetet, habe geglaubt und da ist nichts passiert. Genau das Gegenteil ist gekommen, nichts gefangen. Ich habe sogar mit dem Heiland mein Schiff zur Verfügung gestellt, mein Haus zur Verfügung gestellt, mein Auto zur Verfügung gestellt, so wie Petrus. Und dann fahre ich raus und fisch die ganze Nacht und fang nichts. Du bist frustriert, aber du brauchst dich nicht entschuldigen. Petrus hat sich nicht entschuldigt. Und ich möchte auch, dass es dein Wohlergehen. Gott hat die Situation zugelassen und Gott lässt die Situation in unserem Leben zu, damit wir erkennen, das ist er, das macht er, das sind meine Wege, das sind meine Schritte, das sind meine Handlungen, das sind meine Gedanken und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Bitte lasst es stehen. Also löst das Problem. Der Fluch wird zum Segen, wenn du anfängst zu arbeiten. Adam und Eva, sie konnten das Ding alles aufheben, indem sie dagegen was taten. Das, was im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Fang an zu schwitzen. Und du wirst merken, du bist im Segen. Wer das versteht, der kann vieles nachher in seinem Leben erklären und richtig einordnen. Dir kann auch die Krankheit zum Segen werden. Also, Bruder Matutis, sind da ja Heilungsgottesdienste. Dir kann geholfen werden. Das sind die großen Themen heute in diesen Gottesdiensten. Gewiss, das ist ein großes Thema. Wenn du das richtig verstehst, auch die Krankheit kann dir ein Segen sein. Denn die Gesunden brauchen den Arzt nicht. Der Arzt verdient an den Gesunden nichts. Und Gott hat auch nichts zu tun, solange du gesund bist. Aber er hat mit dir was zu tun und kann sich mit dir beschäftigen und du dich mit ihm, wenn es dir dreckig geht, wenn du krank bist. Weißt du, wenn du krank bist, Gott will nicht, dass du krank bist, Gott will dich wiederherstellen. Aber viele Leute brauchen die Krankheit, um zu Gott zu kommen. Weißt du, wenn du krank bist, hast du plötzlich Zeit für dich selbst. Dann liegst du, kannst nachdenken, da kann dich niemand so stressen und hetzen und so weiter. Dann hast du Zeit für deine Lieben oder deine Lieben für dich. Dann kommen sie und besuchen, sie trinken mit dir Kaffee und bringen dir Blümchen. Vorher wollten sie nichts mit dir zu tun haben. Aber wenn du krank bist, kriegst du plötzlich Besuch, kriegst du Anrufe. Herr Matutis, wie geht's Ihnen? Ist alles bei Ihnen in Ordnung? Dann hast du auch Zeit für Gott. Weißt du, da liegst 24 Stunden im Bett und drehst die Däumchen und sagst, Vater im Himmel, ich weiß nicht, warum liege ich da, ich hätte noch so viel zu tun. Und dann merkst du, worauf es ankommt und worauf es nicht ankommt. So kann die Krankheit, versteht mir richtig, auch ein Segen werden, dass du zu dir selbst kommst. Natürlich, wenn du immer zu dir selbst kommst und immer bei Gott bist, wirst du sowas gar nicht brauchen und Gott will auch sowas dir nicht schicken. Aber gerade aus diesem sinnlosen, schwachen Elend und so weiter wird etwas Sinnvolles. Und es gibt dir plötzlich Sinn. Und wenn du das gelernt hast, in der Krankheit, in dem Fluch, in der Schwierigkeit, wenn du etwas, deine Lektion verstanden hast, dann hast du was für das Leben gewonnen. Wichtig ist, dass du in deinem Schicksal nicht haderst, sondern die Situation so nimmst, wie es ist. Wäre die Situation nicht so gekommen, vielleicht wärst du gar nicht so geworden, wie du geworden bist. In allem, was es auch immer heißt, wärst du gar nicht in die Gemeinde gekommen. Hättest gar kein Bedürfnis gehabt, was soll ich denn in der Gemeinde? Wäre für die Gemeinde für dich Zeitvertreib gewesen und was sonst auch noch. Wärst du gar nicht so weit gekommen, hättest gar nicht gepackt, hättest gar nicht verstanden. Aber gerade durch die Tiefen lernst du, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Und wenn du diese Tiefe nicht durchgemacht hättest, gäbe es keine Veränderung bei dir. Aber weil diese Tiefe da war und noch tiefer gesackt bist und noch tiefer und so weiter, da hast du zum Herrn gerufen und da bist du in deine Berufung, so wie Jona, in deine Berufung hineingekommen. In deine Aufgaben. Bei Gott hat alles einen Sinn. Kannst du Amen sagen? Alles, alles. Auch wenn alles noch so sinnlos ist. Alles hat einen Sinn. Gott führt jeden anders. Und er weiß, wie viel und was du verkraften kannst. Denn er legt uns eine Last auf und hilft uns auch gleichzeitig zu tragen. Er weiß, was er dir zumuten kann und nicht zumuten kann. Wie weit er mit dir gehen kann. Also er prüft uns auf Herz und Nieren, so steht es mal in der Bibel, auf Herz und Nieren. Also nicht nur auf Herz, sondern auch die Nieren werden geprüft. Aus dem Sinnlosen macht er was Wunderbares plötzlich. Da findest du einen Klumpen und da arbeitest du dran und da siehst du wieder, wie dieser Klumpen da plötzlich Gold wird. Da steckt noch mehr drin. Du wäschst und reinigst und klopfst ein bisschen und da kommt was raus. Gott lehrt uns, mit unseren Schmerzen richtig umzugehen zum Beispiel. Und er gibt uns täglich Kraft, sodass wir jeden Tag aufstehen und plötzlich merken wir, ich habe jetzt das Böse, die Schmerzen, die Krankheit, das Leid, das Elend überwunden. Als Kind Gottes sei immer realistisch. Und das ist ganz arg wichtig, dass wir Realisten sind. Sonst werden wir Phantasten, Schwärmer, Verrückte und so weiter und verführen uns selbst und andere. Aber sieh die Dinge, wie es ist. Alles kommt von ihm, weil du Kind Gottes bist. Du hast dein Leben ihm übergeben. Du hast dein Leben ihm anvertraut. Du hast dein Leben in seine Hände gelegt. Du hast gesagt, Vater, du bist mein Vater, unser Vater in dem Himmel. Dein Wille geschehe. Und jetzt geschieht sein Wille. Manchmal anders, als wir denken. Also da komme ich gar nicht zurecht damit. Und so musst du es irgendwo einordnen. Mein Wille und sein Wille, die sind himmelhoch unterschiedlich. Gott will in uns, in unseren Grenzen, wo wir sind, sich herrlich erweisen. So dein Wille geschehe auf Erden, in meinem Quadrat, in meinem Kiez, so wie er im Himmel geschieht. Und denk nicht, dass die Bäume für dich in den Himmel wachsen. Nein, das kommt runter zu dir, in deine Situation. Oder wenn etwas Schwieriges widerfährt, sag nicht, dass also sowas, was ich erlebe, das hat kein Mensch auf dieser Erde erlebt. Lies mal Judas, was er in seinem kurzen Brief schreibt. Denk nicht und sag nicht, dass euch was Sonderbares passiert. Das haben alle Heiligen schon erlebt. Und alle Heiligen machen das alles durch, miteinander. Bleib nüchtern, bleib sachlich. Weißt du, du kannst in deinen Schwierigkeiten, in deiner Situation Optimismus verbreiten oder du kannst Pessimismus verbreiten, kannst oder Depression entwickeln oder positiven Glauben entwickeln. Du kannst beides, in beides liegt in deiner Macht. Und Gott will auch das Negative gebrauchen, so wie du aus allem was machen kannst. Du kannst den gleichen Fall, das gleiche Problem zum Drama werden lassen oder sagen, Halleluja, oh großer Gott, wenn ich dich nur sehe und dich betrachte, erscheint es ganz klein alles, ganz gering, unscheinbar. Gott kann dich überall gebrauchen, durch alles kann er dich segnen, durch Schwierigkeiten kann er dich ganz besonders segnen. Es liegt an dir, ob du das mit Danksagung annimmst oder mit Hader und Murren und Rebellion. Ist Gott für uns, steht es in der Bibel. Wer und was kann gegen uns sein? Also Gott will dein Wohlergehen durch deine Not, durch deine Krankheit, durch dein Problem. Also das ist ja vielschichtig, das Wohlergehen, was ich hier sage. Was kommt Gott zu uns und wir zu Gott? Näher, mein Gott, zu dir. Gott stellt sich so den Menschen in den Weg und begegnet den Menschen so, wo er da ist, wo er ansprechbar ist. Bei Nöten sind wir immer ansprechbar, da sind wir immer gleich außer uns, so außer sich. Wenn wir uns nicht für Gott einsetzen, dann setzt sich Gott für uns ein und sagt, komm, jetzt komme ich in deine Situation, ich übernehme jetzt für dein Leben die Planung, du kannst es sowieso nicht weitermachen hier. Und er macht dann uns klein und demütig oder wie auch immer. Und wir werden seine Hände Werk plötzlich. Wir merken, du, das ist alles so wunderbar, das plant er, das ordnet er, er greift ein. Unsere persönliche Not bringt uns zu den richtigen Menschen und die richtigen Menschen zu uns. Dann gehen wir zum richtigen Spezialisten, zum richtigen Arzt. Und sonst die ganze Zeit denken wir gar nicht, also ich brauche niemand, ich komme mit an. Plötzlich merkst du, wie hilflos du bist. Du brauchst einen Rechtsanwalt, du brauchst, was weiß ich, alle Fachleute, alle Experten plötzlich. Und dann klopfst du sie alle ab und du findest schon die richtige Hilfe. Und dann am Schluss den Heiland noch dazu und Älteste und Öl und Salbung und Gebet. Wir machen alles durch, die ganze Palette. Und du wirst dann richtig geschult, vorbereitet für das Leben und kannst nächstes Mal die Leute sogar beraten und kannst sagen, da bin ich so durchgegangen, das habe ich erlebt. Und solange wir das nicht erlebt haben, können wir andere gar nicht beraten. Wir erzählen dann noch das Blaue vom Himmel. Und dann richten wir und kommandieren die anderen, weil wir es aber selbst haben wir das gar nicht erlebt. Danke Gott für jeden Tag. Das ist also, Gott will dein Wohlergehen und danke Gott für jede Situation, jeden Zustand. Danke ihm, dass du noch etwas tun kannst. Und danke ihm sogar, auch wenn du nichts tun kannst. Sei doch froh, dass du nichts tun musst. Manche Leute denken, sie müssen immer aktiv sein. Ich muss was für Gott tun. Nein. Und Gott hat sogar selber gefaulenzt. Sabbat. Und der Ruhte von seinen Werken. Ja, Gott hat auch nichts getan. Er hat 6 Tage hart gearbeitet. Wir leben aus der Gnade Gottes. Und das müssen wir noch mehr und mehr lernen. Gott dient uns, wenn wir stille sind, auf ihn achten, zuhören, mal sagen, ich kann nichts, Herr, jetzt, ich kann gar nichts, mach du das weiter. Und wir lernen das Wohlergehen und das Wohlgehen in unserem Leben, wenn wir Gott viel überlassen. Überlass deine Situation Gott. Du bist allein aus Gnaden, und wenn du das gelernt hast, alles was ist, ist Barmherzigkeit, alles was ist nur Liebe, Gottes Liebe gewesen, alles was um dich herum passiert ist, die Treue Gottes, dass Gott treu zu dir steht, obwohl du untreu gewesen bist. Und durch die Gnade Gottes findest du deine Berufung. Das findest du in keinem Bibelkommentar oder in keiner Bibelschule. Aber das Leben ist dein großer Lehrmeister. Das Leben. Der Alltag draußen, da erlebst du die Gottesoffenbarung. Auf der Insel Patmos, da wo man dich hingeschmissen hat, wo man dich ausgeliefert hat. Krepier jetzt, verreck, lieber Johannes. Also Johannes auf der Insel Patmos. Jetzt komm, da wirst du nie mehr zurückkommen. Aber Johannes ist noch zurückgekommen. Da hat die große Offenbarung bekommen. Von 1 bis oben, bis Neue Jerusalem vom Himmel. Verstehst du, wo er das alles gesehen hat? Gott will dein Wohlergehen, nicht dein Tod. Nicht deine Katastrophe, nicht den Horror. Finde dich zufrieden, wie es ist. Und mach aus der Situation das Optimale. Danke Gott für alles, was dir im Weg sich stellt, was dich blockiert, was dich kreuzt, den Weg kreuzt. Und sei froh, dass das nicht so eingetroffen ist, wie du dich im schlimmsten Träumen dir vorgestellt hast. Es hätte noch viel schlimmer kommen können. Weißt du, und dass es nicht so eingetroffen ist, wie die Leute prophezeit haben. Danke Gott. Weißt du, du könntest auch genauso im Rollstuhl sitzen heute. Oder du könntest schon beerdigt sein. Wenn ich an meine Freunde denke, die mit mir zusammen groß geworden sind, in die Schule gegangen sind, oder wo wir auch zwar als junge Kerle uns rumgetrieben haben. Wenn ich an meine Freunde denke, viele sind nicht mehr am Leben. Und ich lebe noch. Und ich bin alt geworden sogar. Und grau geworden. Und ich lebe immer noch. Viele sind gar nicht mehr am Leben. Also, du kannst Gott danken, dass du noch da bist. Aber nicht nur das. Aber die Leute, die nicht mehr da sind, die können Gott auch danken. Ja, für was? Sie haben keine Kämpfe, keinen Stress, keine Arbeit, keine Versuchung, keine Anfechtung, keine Sünde, keine Schwierigkeiten. Die können auch dafür danken. Aber wie gesagt, danke für deine Situation, wo du da bist. Versuche, die Wahrheit in deinem Leben herauszufinden. Was ist die Wahrheit in deinem Leben? Gott will dein Wohl ergehen. Gott ist die Liebe, ein altes, schönes Lied. Und lass mich erzählen, lass mich verkündigen, Gott ist die Liebe. Alles, was er tut, tut er aus Liebe für dich und für mich. Er gab aus Liebe seinen Sohn. Die meisten Leute, die, wenn sie Christen werden eine Weile, fallen zurück im jüdischen Glauben mit Gesetz, was muss ich tun? Und brauchen wir alles ein Dogma, brauchen wir alles eine Methode, brauchen wir alles irgendeine Vorschrift? Nein, liebe Gott und lebe. Liebe Gott und lebe und danke Gott und sei froh und ziehe deine Straße fröhlich weiter. Wenn du Gott finden willst, dann hör auf mit diesem ganzen Buchstabenglauben, da muss ich das verstehen. Nein, du musst nicht verstehen, sondern erleben und durchleben und durchgetragen werden. Du musst nichts verstehen. Je mehr du verstehst, desto weniger weißt du, was das wirklich ist, was das gemeint ist. Deshalb, guck mal, so ein Narr, ein Kind versteht gar nichts. Papa, wo gehen wir hin? Komm mit, steig ins Auto, fahr mit und du wirst sehen, wo wir hinkommen. Und der Papa bringt das Kind dorthin. Und so ist auch Gott. Wir sind ja seine Kinder. Frag nicht so viel. Herr, was werden wir essen? Wo werden wir trinken? Oder wo werden wir wohnen? Wie und was? Vergiss die ganze Fragerei. Lass dich in die Arme Gottes fallen. Gott will dein Wohlergehen. Und kümmere dich nicht darum, all diese irdischen Belange und irdischen Zustände, irdische Situationen. Gott will. Und das ist, was du wollen solltest, was er will. Immer wieder zu fragen, das willst du doch das Beste für mich und lass dich auf den Willen Gottes ein. Du kannst nichts dafür, dass die meisten nicht in dem Willen Gottes sind, dass die meisten den Willen Gottes nicht verstehen für ihr Leben, dass die meisten nicht geheilt werden. Weißt du, wir ereifern uns. Manchmal kriege ich Briefe und Post und Anrufe. Ja, warum bin ich nicht geheilt worden? Man hat mit mir zweimal gebetet. Vielleicht hat man bei dir für dich zu wenig gebetet. Vielleicht musst du 10-mal beten. Der eine, der ist ohne Gebet geheilt und der andere mit 10 Gebeten noch nicht geheilt. Weißt du, Gott hat sein eigenes Schema, Gott ist souverän. Und du kannst Gott nicht vorschreiben, du musst mich sofort heilen. Wir müssen zuerst mal unsere Lektionen lernen, um was es geht. Jesus hat so viele Juden nicht geheilt. Aber die Samariter, die Galiläer, die hat er geheilt. Und so viele Samariter haben Gott erlebt. Diese blutflüssige Frau etc. Und die waren Gläubige, wie so mancher Pharisäer und Schriftgelehrte. Die haben nichts mit Gott erlebt. Du siehst also, je bibelfester du bist, desto weniger erlebst du. In aller Liebe. Ich will dich schockieren. Nicht, dass das Bibelwissen etwas Schlechtes ist. Nein, aber du reimst dir alle so zusammen. Das muss so sein, das muss so sein, das muss so sein. Und da erlebst du gar nichts. Mein Vater wurde geheilt, nachdem all das, was er sich da ausgedacht hat, nichts passiert ist. Weißt du, der hat Ölflasche hingelegt, dann hat er dem Prediger Essen hingelegt und dann hat er, was weiß ich, alles mögliche hingelegt und die Bibel sogar hingelegt, falls er Bibel vergessen hätte. Nix. Der hat das Essen aufgegessen und dann am Tisch, so ein Tischgebet und dann sagt, lieber Herr, du weißt, warum wir da sind, du möchtest auch den Hausvater anrühren. Amen. Und ist gegangen. Und dann sagt mein Vater, und da sollte ich geheilt werden, das ist überhaupt nicht biblisch gehandhabt worden, der hat nicht die Hände aufgelegt, der hat mich nicht mit Öl gesalbt, der hat den Namen des Herrn über mich nicht angerufen. Weißt du, wir haben unsere Vorstellungen und Gott handelt nicht nach unseren Vorstellungen. Als er nach Eman zum Propheten kam, der hat sich auch vorgestellt, da kommt der Prophet raus, legt die Hände, verbeugt sich, ach, Herr General, Majestät, nix, der hat seinen Diener geschickt, der hätte auch seinen Hund schicken können. Und sagt ihm schönen Gruß, der soll sich 7-mal im Jordan taufen. Aber so behandelt er mich und da soll ich geheilt werden? Du siehst, Gott will zuerst mal an deiner Seele was tun, an deiner Persönlichkeit was tun, an deinem Charakter was tun, bevor er an deinem Körper was tut. Tauf dich 7-mal im Jordan und dann wird alles gut werden. Weißt du, du wirst schon deine Träume verwirklichen und du wirst Gott schon erleben, aber du musst vielleicht noch ein paar Stunden Nachhilfeunterricht nehmen in bestimmte Sachen. Und das brauchst du vielleicht, um zu verstehen, was ist der Wille Gottes. Wir sind vielleicht noch gar nicht so weit, wie es in der Offenbarung einmal heißt, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und da wird kein Leid, kein Schmerz, keine Träne und kein Geschrei mehr sein. Das ist alles noch da. Tränen werden geweint, Geschrei ist noch da, Kriege sind noch da, Katastrophen sind noch da. Aber der Tag wird kommen, wo die Träume wahr werden. Und wir haben eine falsche Vorstellung von Gott, von Raum und Zeit. Das muss alles jetzt hier und heute sein. Am besten, Herr Jesus, jetzt, im Augenblick, jetzt bräuchte ich so ein Wunder von dir. Gott will, dass es uns gut geht. Aber wir müssen erkennen, seine Uhren gehen anders. Sein Kalender ist anders. Weißt du, wir denken, jetzt ist Sabbat. Nein, aber das ist am ersten Tag der Woche. Verstehst du? Wir denken, jetzt muss es sein, wo der Herr eingreift. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und der Lazarus ist doch gestorben. Und es fing an sogar zu schimmeln und zu faulen und zu stinken. Weißt du, ich bete für alle, die Gebet wünschen, die Tiefen durchgehen müssen. Ich bete für die Leute, aber ich kann nicht sagen, jetzt, du wirst jetzt verschont und bewahrt. Gott hat es in der Hand, unser Schicksal zu lenken und zu leiten. Und ich bete für die, die durch die Hölle müssen und vielleicht müssen sie durchs Fegefeuer zuerst noch, vielleicht müssen sie geläutert und gereinigt werden von manchen Dingen. Also Lazarus, du stinkst. Oder Naaman, du musst dich 7-mal im Jordan taufen. Einmal reicht's bei dir nicht. Eine Taufe reicht's bei dir nicht. Also verstehst du? Du musst 7-mal. Stell mal vor, der Herr Jesus würde dir sagen, tauf dich 7-mal im Jordan. Du würdest sagen, aber Herr, ich bin schon getauft. Eigentlich bist du vielleicht noch gar nicht getauft, du bist nur mit Wasser bespritzt. Das war gar keine Taufe. Und der Herr will dich noch tiefer führen in seine Gnade, in seine Wahrheit. Weißt du, Jesus starb am Kreuz für die Unschuldigen, für die Ohnmächtigen, für die Verlassenen, für das Versager. Und er versteht diese Leute alle, für die Enttäuschten. Deshalb, in der Not ist Gott dir ganz nahe. In der Not, in der Not. Wo andere dich vergessen, liegen lassen, oder dich nicht verstehen, sich von dir abwenden und ihre Straße gehen. Er ist da. Weißt du, was für dich das Beste ist? Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Veränderungen sind oft in unserem Weg so Erschütterungen, Kriege. Und gerade in Erschütterungen und Krisenzeiten, da passieren die gewaltigsten Veränderungen. Dass die europäische Karte so bunt ist, oder dass die Völkerkarte, dass die Welt so bunt ist, weißt du, durch Kriegen, Katastrophen, Krisen und so weiter, da sind Völker entstanden, da sind Nationen entstanden, da sind Ideen entstanden. Die Deutschen, ich habe so ein Buch zu Hause, wie man im Krieg, in Notzeiten, wo alles blockiert ist, wo also keine Nahrung mehr da sind, keine Schokolade, kein Kakao da ist, wie kann man dann da so lecker bisschen herschaffen, wie kann man Eis machen? Und da steht zum Beispiel nur eine kleine Sache. Aber was die Deutschen entdeckt haben, wenn die sollen also viel kauen. Je mehr du kaust, desto schneller wirst du satt, auch wenn du nichts im Mund hast. Viel kauen. Also da steht also, das soll richtig schwer zum Kauen sein, und je schwerer zu kauen ist, desto schneller wird man satt. Komisch. Und die haben dann Sachen entdeckt, was man aus Mehl und aus den Mitteln, was hier wächst, wie man dann Leckerbissen macht. Und dann braucht man die ganzen Bananenrepubliken nicht. Und dann können die Engländer blockieren, so viel sie wollen. Also in dem Vermerk dieser Bücher aus dem Zweiten Weltkrieg. Oder ich denke an Hiob. Weißt du, er hat Gott vertraut. Und hat das alles überlebt und lebt noch 140 Jahre anschließend. Nicht nur 20 Jahre. 140 Jahre lebt er noch nach dem allem. Und Gott hat ihm mit allem wieder gesegnet. Er hat aus dem Fluch Segen gemacht. Er hat seinem Gott nicht abgesagt. Er hat zu Gott gehalten und er hat 4 Generationen überlebt. Hiob 42, kannst du es nachlesen. Hiob nahm alles aus der Hand Gottes. Gott hat sein Wohlwollen gewollt. Gott wollte das Beste für ihn. Und er wusste, Gott meint es gut mit mir. Wenn irgendjemand gut mit mir meint, ist der liebe Gott. Und er wusste, seine Gedanken sind positiv und gab Gott die Ehre in allem, was er tat. Und er ist ein guter Vater. Und ein guter Vater wird seine Kinder nicht unnötig quälen. Deshalb, ich sage es immer wieder, mein Gott ist kein Sadist. Wenn du an einen Sadisten glaubst, dann gehst du in irgendeine Sekte, Religion. Dort werden Menschen gequält, dort werden sie getriezt. Geh in die Scientologiekirche, da musst du Übungen machen, da musst du Cleaning machen, da musst du dich reinigen und durchputzen und. Und da kommst du trotzdem nicht durch. Aber Gott sagt, komm her zu mir, so wie du bist, mühselig und beladen, ich will dich erquicken. Wer Gott finden will, der darf da in der Situation, wo er da steckt, sagen, Vater, hier bin ich. Da bist du und du bist auch in der Not mächtig. In der Situation, denn du wirst das Beste für mich, auch jetzt in dieser Situation. Stimm nur mit Gott überein und mach das so, wie der Herr Jesus gemacht hat. Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Obwohl er Sohn Gottes war. Aber er hat nicht widersprochen, hat nicht gegen Gott rebelliert. Er hat sich einfach gefügt. Und das ist Wohlwollen. Ich will das, was er will. Das ist das Beste. Auch wenn ich nicht verstehe und wenn ich gerne anders gehabt hätte. Gott will immer das Optimale für dich. Manchmal wollen wir das gar nicht einsehen, kapieren nicht, begreifen nicht, und wir denken, dass Gott ist mein Feind, mein Gegner, der vermasselt mir alles, durchkreuzt mir alles und gönnt mir nichts. Aber das ist ein Trugschluss. Gott will das Optimalste für uns. In 1. Johannes 5, Vers 14, alles, was wir nach seinem Willen bitten, wird er uns geben. Alles. Bevor wir bitten, sollten wir uns überlegen, ist das wirklich sein Wille? Ist das in seinem Plan für mich? Ist das drin? Und wenn du das weißt, dann kannst du darauf verlassen, es wird so kommen, wie er es gewollt hat, wie er es vorgesehen hat. Und dann wirst du hernach erfahren, das war gut. Und wenn er was weggenommen hat, dann wirst du auch merken, das war gut so. Epheser Kapitel 5, Vers 17. Wir sollen nicht töricht sein, sondern wir sollen verstehen, was der Wille Gottes ist. Wenn wir das nicht verstehen, sind wir töricht. Wenn wir das nicht packen, begreifen, werden wir unser Leben nicht in den Griff bekommen, werden traurig sein, werden uns nicht verstehen, werden andere nicht verstehen, werden niemand verstehen und wir werden nicht verstanden selber. Sein Wille muss uns wichtiger sein als alles andere. Er ist allmächtig, allgegenwärtig, er hat die Übersicht über alle Dinge. Also dieses Wohlwollen Gottes, Römer 8, 28, die Gott lieben, die Gott lieben. Ich habe euch schon diese Geschichte erzählt von diesem Bergarbeiter aus dem Ruhrgebiet. Der sitzt da am Frühstück und hat seine Tüte, seinen Beutel mit dem Essen. Und da kommt so ein Köder vorbei. Und einer der Kollegen spielt und sagt, hier, Köder, für dich, ein gutes Essen, was der Mann da drin hat. Und der Hund packt das Essen und haut ab. Unser Bruder springt auf, jagt den Hund bis auf den Parkplatz und bis er den Hund erwischt. Und so weiter. Und dann kommt er zurück, sagt, jetzt brauche ich nicht mehr in der Arbeit gehen, jetzt ist es vorbei. Mein Korb ist in die Tiefe gefahren, also brauche nicht mehr weiterarbeiten. Und dann kommt sein Chef entgegen oder der Betriebsleiter und sagt, Sie sind der Einzige von der Gruppe, die überlebt haben. Der Korb ist abgestürzt in die Tiefe und Sie sind der Einzige, der überlebt hat. Sie sind der Einzige. Und du weißt gar nicht, weißt du, hernach, manchmal kurz hinterher, hernach weißt du plötzlich, Mensch, ich bin der Einzige. Mir ist das auch vor gar nicht so langer Zeit, bin ich auf der Autobahn, fahre ich über, auf der Autobahn und dann überholt mich so ein Frecher. Ich denke, also bitte, da soll er. Und was passiert? Dann sehe ich, kurz davor, also ein paar Kilometer weiter, ist der jemand aufgefahren. Verstehst du, das Ganze überholen. Und das hätte mir auch passieren können. Aber ich habe gedacht, na Freche, lass es, geh, fahr, schneller überhol. Du siehst also, manchmal ärgerst du dich, das kocht in dir, aber sei still. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Aus den Angriffen des Feindes macht Gott auch was Gutes. Aus den Katastrophen macht er auch was Gutes. Aus den Verlusten macht er auch was Gutes. Denk nur an Josef. Verstehst du, die Brüder verkaufen ihn und da geht er 21 Jahre unter. Und kein Mensch weiß, wo er ist, was er treibt, was er macht. Aber er ist in Ägypten, dient als Sklave, sitzt im Gefängnis. Und dann plötzlich ist der Herr über Ägypten. Nach 21 Jahren. Im ersten Augenblick siehst du vielleicht nicht, aber was sind 21 Jahre? Du, ist eine lange Zeit. 21 Jahre seines Lebens verbringt er da als Sklave, als Gefangener. Und dann ist er der gemachte Herr, der gemachte Mann nach 21 Jahren. Weil manchmal fliehen wir und wir verstehen nicht warum. Oder Jakob, als er fliehen musste von seinem Bruder Esau. Er hat sich was eingebrockt, er ist zu Schulden gekommen und wir, selbst unsere Schuld, unser zu kurz kommen, unser Versagen, selbst das dient, damit Gott sein Programm in unserem Leben entwickelt. Und dann kommt er nach Hause, hat 4 Frauen, 12 Söhne und ein paar Töchter noch dazu und eine Gesinde kommt aus, als ein Scheich nach Hause mit einem Stock. Und Beutel ist er geflohen, hat nichts in der Tasche gehabt, benutzt als Stein, als Kopfkissen. Und dann kommt er als großer Scheich und Gott segnet ihn dort. Er kann machen, was er will. Also der Laban kann versuchen, ihn fertig zu machen, wie er möchte. Das schafft er nicht, weil Gott mit ihm ist. Auch in der Krise, obwohl er ein Schlitzohr war und ein Gauner war und Betrüger war und Schwindler war. Gott hat ihn gesegnet, weil er ein Programm hatte für sein Leben. Oder denk an Jona, der flieht vor Gottes Auftrag und Gott bringt ihn doch zurück. Gott will das Beste für unser Leben. Und stell dir mal vor, Jona hätte gepredigt ohne der Fischerfahrung, ohne im Bauch des Fisches gewesen zu sein. Kein Mensch hat geglaubt, komm, Jona, du schwätzt dummes Zeug hier. Aber man hat seine Haut gesehen, gebrannt von der Säure. Und er kann erzählen, ich war im Bauch des Fisches. Ich bin vor Gottes Auftrag geflohen und er hat mich wieder zurückgebracht. Du siehst also, Gott arbeitet an uns. Und das war Gottes Wohlwollen. Auch das Schlechte verbessert uns. Und weißt du, wenn so ein Auto oder eine Maschine geschaffen wird, da wird probiert, wo sind die Schwachstellen. Und gerade die Schwachstellen werden dann aufgearbeitet und verbessert und verbessert und verbessert, bis man perfekt geworden ist. Und so ist auch mit unserem Leben. Sag doch nicht, dass du bei deiner Bekehrung perfekt geworden bist. Wir sind noch voller Mängel. Oh, schau dein Leben an. Verstehst, wie oft explodierst du? Wie oft gehst du aus dem Häuschen? Wie oft machst du dumme Sachen? Wie oft regst du dich auf? Gott macht aus deinen Widerwärtigkeiten Herrlichkeiten. Er vergoldet deine Situation und deine Umstände, verklärt das alles. Ach Kind, daraus werden wir schon noch was machen. Und dann setze ich hin. Ich habe als im Werkzeugbau, als ich da mal gearbeitet habe, und habe ich, ja, dachte, ein bisschen schneller drehen, die Drehbank, und dann drehe ich ein bisschen schneller und plötzlich mache ich das Werkstück kaputt. Und denke ich jetzt, und das war teuer, und man hat nur ein Werkstück und das muss man bearbeiten. Und dann gucke ich, und dann hole ich den Meister, und dann guckt er an und sagt, es ist schon schlimm, was da passiert, das ist furchtbar. Aber nimm mal ein anderes Werkstück, man kann auch daraus was machen. Weißt du, der Meister kann aus deinem Leben, auch wenn es noch so vermurkst ist, noch was draus machen. Und vielleicht ist es manchmal so, dass manche aus deinem Leben überhaupt nichts mehr machen können, aber der Meister kann das. Michelangelo geht da in Florenz und sieht da so einen Steinklotz, dass manche Leute da sich da drin irgendwie vergriffen haben und nichts draus geworden ist, aber die steht einfach auf der Schutthalde und dann fragt er den Besitzer, kann ich diesen Block da haben? Sieht gut aus, ich könnte noch gebrauchen. Dann nimmt er diesen Block und dann macht er den jungen David da draus, ein Meisterwerk. Weißt du, du musst Gott vermurkste Sachen in die Hände geben, denn er versteht, was daraus zu machen. Er weiß, dieses Ding ist gut gewachsen. Aus dem Block kann ich was machen. Und du bist ein guter Block in der Hand Gottes. Wirklich. Er will dich täglich erneuern, täglich verbessern, täglich an dir dran arbeiten. Du bist in einem Verbesserungsprozess, eine ständige Verbesserung, jeden Tag. Wenn du dein Leben anschaust, du lernst was Neues dazu, bis du eigentlich bei der Vollendung angekommen bist. Und Gott steht zu dir, auch wenn du manchmal so ein bisschen erschüttert bist und ein bisschen angegriffen bist. Weißt du, manches vielleicht nicht verstehst. So wie ich mit Moses war, so bin ich auch mit dir, Josua. Also, so wie ich mit den Leuten in der Bibel bin, so bin ich auch mit dir, tagtäglich. Mach dir keine Sorgen. Und in Josua Kapitel 1, nein, in Jesaja Kapitel 54, Vers 10, da heißt es, sie werden wohl Berge von dir weichen und Hügel dahinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Also, vergiss es. Gott steht, selbst wenn Berge von einem abfallen, das ist schon eine dicke Sache, und Hügel weichen, auch wenn es Maulwurfhügel sind. Das Interessante ist, die meisten Leute fallen nicht über große Berge, sondern die fallen über Maulwurfshügel. Da versagen die meisten. Über Maulwurfshügel, so Lappalien, so Kleinigkeiten. Aber selbst wenn Hügel hinfallen, meine Gnade soll nicht von dir weichen. Gott will, dass es dir in allen Stücken wohlgeht, dass du alles überlebst, die Prüfung bestehst, dass du sogar vor Schlimmerem bewahrt wirst, weil du das aber durchmachst und weil du das durchhältst und weil du hier treu bist in dieser Situation, wird Gott dich weiterbringen, befördern, wenn du dich hier bewährst. In Jesaja 43, Vers 2, wenn du durchs Wasser gehst, bin ich bei dir. Wenn du durchs Feuer gehst, ich bin bei dir. Ich bin immer bei dir, sagt er. Und du sollst nicht verbrennen und du sollst überall sicher sein. Das ist Gottes Zusage. Ich bin bei dir. In der Schwierigkeit ist Gott bei uns. Das ist unsere Sicherheit, unsere beste Versicherung, die es überhaupt gibt. Gottes Gegenwart. In der Not weißt du, er ist bei mir. Er verlässt mich nicht. Gott, Jesus oder Heiliger Geist, sie sind immer in deinem Boot. Sie sind in deinem Boot, auch wenn du manchmal schläfst. Ich habe diese Tage auch so mir für mich die Bibelarbeit gemacht. Weißt du, Meister, siehst du nicht, wie verderben? Geht es ja auch manchmal nicht so, dass du manchmal den Eindruck hast, ich verderbe, komm um, ich schaff's es nicht. Meister, siehst du nicht, dass wir verderben? Und gerade in der Zeit, wo die dann merkten, also wir sind am Ende, hat der Herr eingegriffen. Immer wenn wir am Ende sind, greift Gott irgendwo her. Irgendwo kommt ein Lichtlein her. Irgendwo blitzt was auf. Das Evangelium ist, Gott will unser Bestes. Und er will, guck mal, die wären nie so stark im Glauben gewesen. Gott hat, Jesus hat natürlich sie ein bisschen zusammengestaucht. Aber mach dir nichts, wenn Gott dich zusammenstaucht. Wo, ihr Kleingläubigen, könnt ihr nicht vertrauen? Wo ist denn euer Glaube? Weißt du, da hat keiner geantwortet. Petrus auch nicht. Da waren alle still. Weißt du, wenn Gott uns fragt, red lieber nicht. Sag, ich weiß nicht. Kann dir nicht sagen. Wo ist euer Glaube? Aber er sagt, Wind, sei still. Lass ihn machen. Siehst du nicht, dass wir verderben? Wir versuchen dann immer Gott zu belehren. Wo ist euer Glaube? Nee, erzähl nicht so viel. Sei still und harre des Herrn und du wirst ihn noch preisen. Weißt du, ich lasse dich nicht. Ich lasse dich nicht. Es ist ganz arg wichtig, dass du eine Entscheidung hast und bei dieser Entscheidung bleibst. Ich bin im Boot, Jesus ist auch im Boot, der Heilige Geist ist auch im Boot. Ich bin in der Gemeinde und die Gemeinde ist um mich und wir sind zusammen, wir arbeiten zusammen und Gott wird uns nicht in den Stich lassen. Der das gute Werk bei dir angefangen hat, der wird es auch vollenden. Von dem Moment, wo wir Gott angehören, werden wir von Gott belehrt. Fängt an, Gott an uns zu arbeiten. Von dem Moment, wo du sagst, ja, Jesus, von dem Moment bist du in seine Schule. Von dem Moment wirst du in die Tiefen hineingeführt, in die Geheimnisse Gottes eingeweiht. Und du gehst von einem Geheimnis zum anderen und du sagst, das habe ich auch nicht gewusst. Warum hat man mir das alles nicht gesagt vorher? Also ich muss euch ehrlich sagen, auch mit meinem Christsein, mit meinem Glauben. Also ich war immer erstaunt und verblüfft. Ich habe gesagt, das hat man mir gar nicht gesagt. Dass ich Kämpfe habe, dass ich beten muss, dass ich stille sein muss, dass ich vergeben muss, dass ich tragen muss. Aber du lernst das alles in seiner Schule. Und du wirst dann abgeklärt, nicht nur verklärt, sondern abgeklärt und aufgeklärt. in den Predigten und den Gottesdiensten, weißt du, in der Stille lernst du in den Predigten und Gottesdiensten, da wirst du noch bestätigt. Eigentlich, was ich hier tue, ist nichts anderes. Ich bestätige nur das, was du in deinem Alltag erfährst. Da denkst du, also mit mir ist was Furchtbares passiert. Aber dann hörst du ihn, also jetzt mit Matthäus oder irgendjemand anders, dann sagst du, ja, guck mal, dem geht's auch nicht besser. Der muss auch da durch. Der muss auch kämpfen. Der muss auch beten und Gott vertrauen. Oder der muss sein Euro dreimal umdrehen. In der Predigt erfährst du einfach, dass du noch im richtigen Schiff bist, auf dem richtigen Weg. Und der Herr offenbart es dir draußen und du weißt gar nicht, was ist mit mir passiert jetzt, warum habe ich diese Enttäuschung, warum bin ich in den Stich gelassen worden. Weißt du, du hast nichts verbrochen. Ich denke nur, als ich Christ wurde, dann haben sich plötzlich meine Freunde sich von mir abgewandt. Ich habe gedacht, ich bin ein Verbrecher, stinke ich vielleicht oder irgendwas. Ich habe mich selbst nicht mehr verstanden. Warum halten sie nicht mehr zu mir? Zuerst sind sie alle bei mir gewesen. Ich habe denen sogar noch einen Kasten Bier spendiert für meine Bekehrung. Ich habe gesagt, jetzt bin ich Christ geworden. Und dann habe ich und hab den Leuten, also du musst Einstand zahlen, haben sie dann gesagt bei mir. Und dann habe ich auch gemacht. Die haben Einstand gezahlt. Verstehst? Aber dann wollten sie plötzlich nichts mehr von mir wissen, dass ich Christ geworden bin. Alles Strohfeuer nachher, was sie da so erzählt haben. Aber ich bin bestätigt worden nachher in der Predigt, sagte, weißt du, wenn du mit Jesus anfängst, hat mir ein Bruder dann so von der Kanzel oben gesagt, weißt du, wenn er mir direkt persönlich gesagt hätte, hätte ich gesagt, Bruder, behalte, ich will den Glauben nicht haben. Aber dann gesagt, mit meinem Leben war es so, dann plötzlich, all die Gottlosen sind von mir gegangen. Plötzlich bin ich so geschieden worden von allem Möglichen, getrennt worden. Der wollte nichts mehr und der wollte nichts mehr. Es ging nicht alles auf einmal, das hätte er auch gar nicht verkraftet, hat er dann gesagt. Und ist das auch so? Verstehst du, wäre alles auf einmal in meinem Leben geworden? Oder hätte der liebe Gott alles auf einmal von mir weggenommen? Ich wäre gestorben. Dann hätte er gesagt, für was soll ich noch leben? Aber so, nächste Woche kam was anders, dann sagte er jetzt, mach mal das. Und dann übernächstes Mal das. Und so Stück für Stück, das ist Heiligung. Deine Heiligung ist eine Sache Gottes. Und die geht, das passiert jeden Tag anders. Denn Gott will das Beste, dass du ja heilig wirst. Nicht, wenn Menschen dich heiligen. Weißt du, das ist furchtbar. Und ich warne dich, lass dich von Menschen nicht heiligen. Dann die vergewaltigen dich auf der einen Seite und die missbilden dich und was auch sonst ist. Mach das so, den Scheitel auf der linken Seite oder auf der rechten Seite. Ich war, zeitlang wusste ich nicht, auf welcher Seite ich den Scheitel tragen soll. Und dann habe ich einen Meckeschnitt, so einen Igel mir geschnitten und einfach gesagt, weil da brauche ich gar keinen Scheitel mehr. Aber, weißt du, die Leute haben so kritisiert und die wollten mich heilig machen. Aber dann habe ich gelernt, lieber Gott, du machst mich heilig, du machst mich gerecht, du machst mich freundlich. Ich habe versucht, freundlich zu sein zu manchen Leuten und ich konnte nicht freundlich sein, aber er hat mich gelehrt, wie man freundlich ist, wie man nett ist und oder friedvoll. Und manchmal, ich wollte Frieden haben, aber die Leute wollten keinen Frieden mit mir machen. Und das war das so. Also ich wäre bereit zum Frieden gewesen. Aber Gott zeigte, du kannst nicht mit jedermann Frieden haben. Wenn der andere nicht Frieden will und so weiter, dann kannst du keinen Frieden schließen. Und andermal wollte ich Frieden. Also und der wollte wieder keinen Frieden. Also gab es also solche Fälle, also die, wo man das hatte. Und dann hat Gott dir gesagt, du musst dein Leben selber leben. Und du musst nicht irgendwie versuchen, irgendjemand was aufzwingen. Wenn der keinen Frieden will, lass seinen Unfrieden. Aber du gehst deine Straße weiter. Und so habe ich das gelernt, Dinge stehen zu lassen. Auch das gehört, also nicht nur, dass man sich von Menschen trennt, aber auch von Situationen sich trennt oder Dinge, die man nicht in den Griff bekommt. Gott hat unser Wohlwollen. Und als ich das gelernt habe, nach mir die Sintflut. Ich lebe mein Leben. Ihr lasst mir gut gehen. Ich genieße jeden Augenblick, freue mich an dem Herrn. Weißt? Und dann oft ist so, eigentlich, und das ist, was ich eigentlich sagen wollte, eigentlich wollten sie schon Frieden, aber die wollten so heilig dastehen, so selbstgerecht dastehen, so, wir, also, was willst du uns erzählen? Weißt du, Menschen spielen einem was vor und tun so mächtig. Und deshalb hat Gott gesagt, glaub nicht jedem Theater, glaub nicht, was da passiert, geh du deinen Weg. Geh du deinen Weg. Und das ist Gottes Wohlwollen in unserem Leben. Ich musste lernen, meinen Weg zu gehen. Nicht den Weg vom Bruder sowieso, Schwester sowieso, sondern den Weg Gottes. Wir sollen auf seinem Weg gehen, wie er uns führt. Er führt uns auf rechter Straße um seines Namens willen. Und das Leiden geht vorbei, die Schwierigkeit geht vorbei. Denk an Hiob. Nach 6 Monaten war alles vorbei. Halbes Jahr ist alles vorbei. Die ganze Katastrophe, was Hiob alles erlebt hat, halbes Jahr, liest in der Bibel. Guck mal, halbes Jahr und lass es ein halbes Leben sein, aber das geht vorüber. Denn die Dinge, die in deinem Leben passieren, die sind alles nur vorübergehend. Und Gott will das Beste für dich. Kannst du dir das vorstellen? Du musst gar nicht so lange jammern und klagen. Halbes Jahr oder halbes Leben, nach 50 Jahren kommt das Jubeljahr. Die Erlösung. Menschen planen Böses und Gott macht Gutes draus. Menschen bringen uns in Schwierigkeiten, doch Gott holt uns wieder raus aus diesen Schwierigkeiten. Und das ist für mich so ein Trost. Menschen, die können einem schon die Hölle heiß machen. Die können einen doch schön einsalzen oder zufügen. Aber der Herr macht es gut. Und der Herr bringt uns aus jeder Sache, aus jeder Schwierigkeit heraus. Denk nur an Josef. Gott bringt uns raus und wir wissen gar nicht, warum und wieso das alles ist. Er will das Beste für uns erleben. Und Menschen lassen einen im Stich, Menschen enttäuschen einen und Menschen kapseln sich von einem ab, womöglich und so weiter. Und weißt du, oder manchmal drängen Menschen einen in irgendeine Situation hinein. Du musst es nicht tun. Bleib ruhig, lass es alles gewähren und mach mit. Lass über dich ergehen, wenn es sein muss. Manchmal, ja, der Herr hat zugelassen. Es ist, ja, es ist von ihm. Kannst du irgendwas verändern, wenn er zulässt? Ich merke, wie manchmal wir Menschen so hilflos sind, wenn Gott Dinge zulässt. Kannst du dich auf den Kopf stellen? Kannst du dich querstellen? Kannst du machen, was du willst? Es kommt, wie es kommt. Erkenne den Willen Gottes für dein Leben. Ich muss für mein Leben erkennen. Was ist das Beste? Psalm 40, Vers 8. Wir sind hier, um den Wunsch Gottes zu erfüllen, wenn wir genau hingucken. Also in diesem Psalm heißt es also dann so richtig ausgedrückt. Wir sind hier, um den Willen Gottes, um den Wunsch Gottes zu erfüllen, weil wir von Gott sind, weil wir für Gott da sind und weil wir mit Gott zu tun haben und weil wir Gott gefallen wollen. Deshalb sind wir hier, den Wunsch Gottes zu erfüllen, dass Gott sieht, guck mal, der liebt mich. Wir sind neu geboren worden, Johannes 13, wiedergeboren, um den Willen Gottes auszuführen. Deine Wiedergeburt, die ist nur deswegen da, damit du jetzt anfängst, nicht mehr von dir aus, sondern von Gott aus zu funktionieren. Du repräsentierst hier Gott in dieser Welt. Und Gott will sich mit dir nicht blamieren, auch wenn es manchmal so aussieht. Jetzt ist alles kaputt. Jetzt sind alle Träume sind zerbrochen, alle Erwartungen erschüttert. Aber gerade durch diese Dinge verklärt er sich und verherrlicht er sich irgendwie und kommt zu seinem Ziel, wie wir sonst nie hingekommen wären. Mitten in der Not steht er auf und sagt, Wind, sei still. Mitten in der Not. Warte nur ein bisschen ab. Bald wird sich der Wind auch in deinem Leben legen. Und von Petrus heißt es einmal, und das ist, wo wir als Gläubige lernen müssen. Das ist ein Lernprozess, wo ich auch selber drin stehe. Wenn du älter wirst, wird dich ein anderer gürten. Also das ist auf Petrus, also dieser junge Petrus, dieser euphorische, dynamische Mensch, dieser große Apostel, wenn du älter bist, wird dich ein anderer gürten, Bruder oder Schwester. Ein anderer wird dich gürten. Und das war, wieder, was Jesus sagen wollte und sagen musste. Petrus, ein anderer wird sich um dich kümmern. Und es wird anders kommen, anders als du denkst. Andere werden über dich bestimmen. Andere werden dich führen und leiten. Andere werden, was weiß ich, dies und jenes tun. Gott will, dass es dir gut geht. Auch wenn du nachher nicht mehr so bist und nicht mehr so fit bist und nicht das kannst, was du bisher konntest. Wir denken manchmal, das geht immer so weiter. Nein, das geht manchmal nicht so weiter. Plötzlich irgendwas kommt in unserem Leben, wo du sagst, jetzt Herr, mach du das. Ein anderer wird dich gürten. Gott hat einen guten Weg für dich und mich vorgesehen. Glaubst du das? Seine Wege sind die besten Wege. Und für unser Fleisch ist es natürlich nicht einfach. Und mir bekommt es nicht was. Herr, das ist zu steil. Darauf muss ich? Dorthin? Dort? Also das schaffe ich nicht so. Mount Everest und das ohne Maske, ohne Sauerstoff, da muss ich hin. Und weißt du, dem alten Menschen wieder sträuben sich die Wege Gottes. Da kriegen wir Gänsehaut, der Haare stehen zu Berge. Aber er sagt uns, komm, geh meinen Weg, beteilige mich an deinem Schicksal, nimm mich in deine Situation hinein, red mit mir, tu das, was ich dir sage. Und mach aus dem Fluch einen Segen. Mach aus dem Fluch ein Segen. Mach aus der Schwierigkeit ein Projekt. Mach drauf und geh rauf. Und bring den Zehnten in mein Haus und beteilige mich an deine Finanzen oder gib mein Zeugnis über mich, erzähl den Leuten von mir. Und du wirst merken, plötzlich wird was passieren. Und ich habe eines festgestellt, je mehr du über Jesus redest, je mehr du Jesus proklamierst, je mehr du den Namen Jesus erwähnst, desto mehr passiert von ihm. Schweige nicht. Erzähl den Leuten von Jesus. Gott will, dass es dir gut geht. Aber zuerst einmal musst du etwas anfangen in deinem Leben, damit es etwas ausgelöst wird, damit etwas passiert. Werde also ein Bekenner, der Jesus freudig bekennt und sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, mein Heiland ist da. Der Herr ist mein Arzt und der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist die Quelle meiner Freude. Der Herr, immer erwähnt den Herrn und nimm den Herrn als dein Zugpferd. Gott will, dass es dir wohl geht. Und ich meine nicht nur finanziell. Was nützt es, wenn es dir finanziell gut geht, aber geistig und körperlich und psychisch, wenn es dir schlecht geht? Uns muss auf allen Ebenen gut gehen, so dass wir sagen können, Seele, Geist und Leib freuen sich des Herrn. Gott will, dass du richtig gedeihst, dich richtig entwickelst, dass du nicht der Schwanz irgendwo bist, sondern der Kopf, das Haupt, dass du ständig zunimmst, dass du immer mehr verstehst, dass du immer von Sieg zu Sieg gehst. Aber wo kannst du siegen, wenn du keine Kämpfe hast? Wo kannst du was überwinden, wenn niemand sich dir in den Weg stellt? Wenn du keine Schwierigkeiten hast, wo kannst du sagen, ich habe es überwunden? Nicht mal deinen inneren Schweinehund überwindest du, wenn der dich dir nicht in den Weg stellt und sich blockiert und sagt, nee, mach ich nicht. Und dann zankst du. Viele zanken mit sich selber und kommen nicht klar. Aber wir müssen zuerst unser Ego unter die Füße kriegen. Das ist auch sehr wichtig. Gott will, dass du einfach in allen Dingen unübertroffen bist, dich ständig vergrößerst, geistig meine ich. Gott will, dass es dir überall gut geht, ob in Deutschland oder im Ausland, im Sommer oder im Winter, dass du Wärme und Kälte genauso gut vertragst. Es kommt auf deine Reaktion, habe ich gesagt vorhin. Weißt du, du kannst sagen, ja, das ist vom Teufel. Nein, du kannst alles mit Dank sagen, auch die Nacht, auch die Finsternis, auch die Kälte. Kannst du aus der Hand Gottes nehmen. Stell mal vor, wir hätten keinen Kühlschrank. Und früher haben die Leute das nicht gehabt. Ich weiß, wir hatten viele Jahre keinen Kühlschrank. Da hat man ein Loch gegraben in der Erde oder im Wasser, fließend Wasserbach da was reingesetzt und einfach gekühlt. Aber wir haben so Kühlschrank, verstehst du? Kälte. Oder wir hätten keinen Ofen im Winter. Also, das alles, Gott benutzt die Dinge damit. Guck mal, und er schickt die Dinge, damit der Mensch kreativ wird. Schwierigkeiten werden in unserem Leben geschickt, damit wir plötzlich kreativ werden. Damit wir überlegen, wie kann ich jetzt überwintern hier? Ich brauche einen Herd, ich brauche Feuer. Und dann machen wir uns Feuer. Als ich nach Pakistan fuhr und in Pakistan war, einfach was Interessantes erlebt, das habe ich vorhin das nicht so erlebt. Überall, wo die Soldaten saßen, also Polizei oder Soldaten und Wächter waren, die haben immer auf so Feuerchen gemacht. Habe ich gedacht, Mensch, die räuchern überall, die sollen lieber rauchen. Aber die machen so ein kleines Feuerchen, Stroh ein bisschen oder Reisig und die machen Feuer. Dann habe ich mal meinen Bruder gefragt, der mich begleitet hat, warum räuchern die überall? Ist das hier irgendwie ein Kult hier oder nein? Sagte, wegen den Insekten. Wegen den Insekten. Weißt du, wo Rauch ist, da kommen die Insekten nicht. Denk praktisch. Weißt du, und Gott will, dass uns gut geht und wir sollen anfangen, praktisch zu denken. Die Dinge, die Gott uns gegeben hat, sind dazu da, dass wir sie praktisch umsetzen. Ein Feuerchen machen, da kommen schon keine Fliegen. Und dann in Indien, also in Indien habe ich es richtig begriffen dort, dass die Leute so Räucherstäbchen haben. Warum haben sie Räucherstäbchen? Auch das hält die Insekten und die Moskitos fern von einem, wenn du so in Slum irgendwo bist. Und dann haben sie so große Räucherstäbchen, dass die ganze Nacht durchbrennen und duftet schön auf der einen Seite, aber die Mücken sind nicht da. Man muss wissen, wie man sich helfen muss in einer schwierigen Situation oder und dergleichen. Gott hat uns Weisheit gegeben und wir sollen, und deshalb, Gott will unser Wohlwollen, aber wir müssen unsere Weisheit einsetzen, unseren Verstand. Viele Leute geben den Verstand an der Garderobe ab, wenn sie in die Gemeinde kommen. Ja, ich vertraue dem Herrn, der Herr wird schon machen. Nein. Der macht gar nichts. Du bist der Mann. Und du bist die Frau. Wir sollten also unsere Gaben, unsere Fähigkeiten gebrauchen. Und dann uns sie von Gott führen lassen. Sei klug und weise. Gott will das Beste für uns. Aber er will, dass wir unseren Verstand einsetzen. Und dann muss ich mitarbeiten. Dann muss ich mitdenken. Und ich muss gucken, wie läuft das? Wie funktioniert das? Wie wird das laufen? Wir müssen unsere Träume umsetzen. Unsere Ideen. Guck mal, Gott lässt alles wachsen. Aber ich muss Brot backen. Und ich muss Weizenmehl oder das Mehl mahlen. Ich muss Steine bauen. Gott gibt mir keine Steine. Ich muss die Steine aufeinander fügen und ein Haus bauen. Gut, ich kann auch in einer Höhle wohnen. Aber das ist nicht der Wille Gottes heute. Unser Gottes Wohlwollen ist, dass wir uns ein Haus bauen, dass wir ein Fundament legen. Und der kluge Baumeister, der überlegt sich, dass wir nicht gerade unbedingt den leichtesten Weg uns aussuchen, das bequemste, nein, dass wir wirklich ein gutes Fundament haben für unser Leben. Alles, was wir tun, sollte von Gott geleitet, von Gott inspiriert sein. Wir sollten auf die innere Stimme hören, was Gott uns in solchen Situationen sagt, wo sehr eng wird, wo wir nicht mehr weiter wissen. Wir sollten uns dann hinlegen und mal schlafen und träumen, was sagt uns der Geist? Mein Geist. Denn der Heilige Geist will meinem Geist Zeugnis geben. Das gilt nicht nur, dass ich Kind Gottes bin, sondern in vielen anderen Sachen. Der Geist Gottes will mich inspirieren, das Richtige zu tun. Also Gott will unser Wohlwollen, aber ich muss mich schon hinsetzen und zuhören. Und ich muss mich hinsetzen und Gott fragen. Wenn du Gott nicht fragst, wird er dir auch nicht antworten. Wenn du krank bist und sagst, ja, ich bin krank geworden, das ist der Wille Gottes, Gott will, dass ich krank bin. Aber dann solltest du zum Arzt gehen. Der soll dir sagen. Und was macht der Arzt, wenn du zum Arzt hingehst? Ja, sagt er, Herr Madulis, was fehlt Ihnen? Und dann musst du sagen, ich habe Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Beinschmerzen, Augenschmerzen, Herzschmerzen. Und dann wird er das untersuchen. Was fehlt Ihnen? Du musst wenigstens Gott andeuten, dass dir was fehlt. Kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Gott will uns helfen. Aber wenn wir nicht fragen, oh, die Zähne, Herr. Geh zu ihm mit der Not, dass dich bewegt. Und du wirst nicht zum Pferdedoktor gehen, wenn du Zahnschmerzen hast. Du wirst dann zum Spezialisten gehen, der sich in dieser Sache auskennt. Wir sollten das einfach herausfinden, Herr, was ist der beste Weg? Was ist dein Wille für mein Leben? Und dann wird er sagen, mach das, mach das. Und vielleicht wird er sagen, fasten und beten. Diese Art fährt nicht aus, also ich beten und fasten. Vielleicht kriegst du keine andere Anleitung. Fasten und beten. Und dann kriegst du so ein Buch, wie ich das mal bekommen habe. Das musst du unbedingt lesen, Bruder. Und da heißt es, Fasten, die Atomkraft Gottes. Ich habe es gelesen und konnte es nicht mehr aus der Hand geben. Fasten, die Atomkraft Gottes, habe gelesen. Er sagt, Herr, ich will fasten, wenn das wirklich funktioniert, dass nicht nur der Geist fit wird, nicht nur die Seele fit wird, sondern auch dem Körper sogar gut tut. Ich will, diese Art fährt nicht aus, als durch Beten und Fasten. Fasten, die Atomkraft Gottes. Und Gott hat, und Fasten, das kann jeder. Das kann jeder. Das ist kein großes Kunststück, mal aufs Essen zu verzichten. Mal nicht zu kochen. Ist doch sogar Spaß für Energie. Fasten. Und genau, was Gott uns zeigt, manchmal, wir sollten also Gottes Wege einschlagen. Und die Gottes Wege sind nicht kompliziert. Fasten und beten. Und vielleicht würde es unserer Gesellschaft mal gar nicht so schaden. Unserem Körper nicht schaden. Und unserem Geist auch nicht. Und da werden wir neue Ideen, da werden wir kreativ. Da werden wir wieder Denker und Dichter. Plötzlich kannst du Lieder komponieren und singen und plötzlich deine Stimme vor dem Herrn erheben. Gott will unser Wohlergehen. Weißt du, Gott will vielleicht uns in die Wüste hineinbringen und er lässt uns in eine Wüste mal gehen, damit wir lernen, jetzt auf Gott zu vertrauen. Wie geht es jetzt weiter? Unsere Portionen, die wir mitgebracht haben, sind aufgegessen. Das Wasser ist auch alle. 3 Tage waren wir schon unterwegs. Und jetzt, Herr, wie geht es jetzt weiter? Oh, meine Kinder, sorgt euch nicht. Schaut auf mich, vertraut mir, sagt der Herr. Und es wird Manna regnen. Und ein paar Tage später, da öffnet sich ein Fels und da fließt das Wasser. Und dieser Fels geht immer mit. Diese Wolkensäule ist immer mitgegangen. Oh, Herr, aber wir wollen immer Fleisch, nicht nur immer Brötchen. Und nicht nur immer Manna, 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 Manna. Und dann hat der Herr plötzlich so, weißt du, das war so Schwarm, ja, Wachteln, Vögel, irgendwo, weißt du so, das war ja Plage. Und aus dieser Plage, die haben einfach eingefangen, diese Wachteln, und getrocknet und Fleisch gehabt für den Rest, für ein halbes Jahr. Und dann kam wieder so ein Schwarm. Weißt du, Gott nimmt Schwierigkeiten. Solche ganzen Schwärme, die musst du nur einfangen und aus dem was draus machen. Einfach, und dann die Vögel auch trocknen. Und einfach warten, bis Gott die Dinge einsetzt und gebraucht und bis wir genießbar sind und bis wir dran sind. Also sie haben das gebraucht. Gott will unser Wohlergehen. Und immer wenn die Kinder Israel gebeten haben, haben sie von Gott irgendetwas bekommen. Gott gibt nichts, ohne gebeten zu haben. Also wenn du von Gott was haben willst, bitte ihn und er wird dir eine Tür auftun, dir eine Lösung zeigen und plötzlich kommen Wachteln. Stell mal vor, die kommen bei dir hier über Berlin. Du musst nur noch einfangen. Du musst nur einfangen. Weißt du, Gott will nicht, dass du große Jagden veranstaltest. Du musst nur lernen, wie nimmt man das. Und das bei den Kindern Gottes ist ein großes Problem. Sie haben Schwierigkeiten im Nehmen. Sie sind Profis im Bitten, Profis in der Anbetung. Aber sie sind nicht Profis im Nehmen. Werde ein Profi im Nehmen. Du musst so ein einnehmendes Wesen haben. Weißt du wie? Liebevoll gucken. Bittend gucken. Mein Vater hat gesagt, wir haben sehr viele Bettler zu Hause gehabt in Russland. Weißt du, mein Vater hat gesagt, weißt du, die Bettler wissen, wann sie betteln müssen, immer um die Mittagszeit. Und tatsächlich, unsere Bettler, die kamen meistens da, entweder so, wenn meine Mutter gekocht hat, oder wenn wir gerade zu Tisch saßen, steht an der Tür jemand und klopft. Weißt du, niemand kommt zum Betteln, wenn alles weggeräumt ist. Der Bettler muss wissen, wann man betteln kommt. Immer, wenn was zu essen gibt. Die Zeit muss man wissen. Auch für Gebet muss eine Zeit sein, wo wir empfangen. Wenn du empfängst, dann kannst du nicht groß bitten und so weiter. Da musst du fest im Nehmen sein. Wachteln einfangen, Manna auflesen, Wasser schöpfen. Alles hat seine Zeit. Und deshalb, wenn du bittest, dann musst du auch anfangen zu nehmen. Dann musst du gucken, wo ist eine offene Tür. Herr, öffne mir die Türen. Und dann gehst du und probierst. Die Tür ist zu, vergiss es. Die Tür, vielleicht ist dies und so weiter. Und dann versuchst, irgendwo kommst du durch. Oder anrufen. Und besser ist persönlich hingehen. Also die ganze Schreiberei und Anruferei, die mag recht und gut sein, das ist für den modernen Menschen was, aber du musst lernen, selber hinzugehen. Da stehst du da und sagst, hier bin ich, ich brauche jetzt eine Arbeitsstelle. Haben Sie was für mich? Ich habe Muskeln, kann zupacken. Ich werde nie vergessen, als wir hier nach Berlin kamen und von der Hochschule Künste haben wir ausgesucht, diesen Raum möchte ich mieten. Und er hat mir gefallen und habe ausfindig gemacht, wer der Vermieter ist. Und dann rufe ich das Büro an. Ja, rufen Sie heute Nachmittag an. Dann können wir drüber reden. Und anstatt anzurufen, bin ich hingegangen, stand dann im Amt und so stehe ich da und sagte, ja, ich möchte die Hochschule der Künste mieten für Gottesdienste. Habe ich Ihnen nicht gesagt, dass Sie anrufen? Habe ich gesagt, ja, aber ich habe gedacht, persönlich ist viel besser. Und ich habe gelernt, persönlich. Gott wollte von dieser Welt, was hat er seinen Sohn persönlich geschickt? Und so weiter. Und dann stehe ich da, ja, wann brauchen Sie was? Und dann habe ich gesagt, dann und dann, September, da irgendwo, am Sonntag. Und ja, könnten wir regelmäßig, wie sieht's nächste Woche aus? Wir haben den Kalender oder ihr Tagebuch da durchgemacht bis Weihnachten. Und die Gottesdienste, wann ich machen wollte, konnte ich machen. Die waren alle frei. Aber wenn ich angerufen hätte, das geht nicht. Wir sind besetzt. Oder der zuständige Beamte ist nicht da. Du kennst alle diese ganzen frommen Sprüche. Meistens Notlügen sind es. Weißt du, aber sei da, dann können sie nicht mehr lügen. Dann können sie nicht mehr lügen. Gott will unser Wohlwollen, unser Bestes. Und deshalb er sagt, geh hin, rede, steh, lass dich nicht bewegen. All das sind Sachen, wie wir den Situationen begegnen. Und warum seid ihr so kleingläubig? Wie verzagten am Leben? Nein. Gott wollte sehen, was macht er jetzt? Wird er auch beten oder wird er weiter rudern? Gott weiß, was du kannst und er weiß genau, was du nicht kannst. Und irgendwo ist deine Kraft erschöpft und du musst wissen, hier ist mein Ende. Und jetzt muss Gott helfen. Jetzt muss Gott eingreifen. Das ist Nullpunkt. Wenn du den Nullpunkt erreicht hast, dann lass es. Jetzt sag, Meister, guck du mal zu. Greif du mal ein. Wir haben alles getan, was wir tun konnten. Mehr können wir nicht tun und mehr wollen wir auch nicht tun. Jetzt bist du dran. Und dann steht er auf und sagt, Wind, sei still. Er will dein Bestes. Er will dein Bestes. Er will dich nicht über dein Vermögen versuchen. Er versucht uns bis fast geht nicht mehr, aber kurz vor 12 Uhr, kurz vor 0, kommt die Wende. Kurz vor 0. Und ich bin überzeugt, auch in meinem persönlichen Leben, egal was in meinem Leben kommt oder wie es kommt, ich weiß, immer wenn es nicht mehr geht, dann muss ich nur Hände falten oder Hände auf den Rücken legen und sagen, Herr, kann ich nicht mehr, bist du dran, machst du was weiter. Und ich weiß, Gott versucht uns nicht über unser Vermögen hinaus. So steht es in meiner Bibel und das ist für mich Gottes Wort. Und darauf baue ich, er versucht, bis unser Vermögen aus ist und bis alles verbraucht ist, bis alles verheizt ist, bis alles ja, aufgegessen ist. Und dann, wenn unser Vermögen am Ende ist, kommt er mit seinem Reichtum, mit seiner Fülle und sagt, Wind, sei still. Und dann staunst du nur, dann bist du verblüfft. Und ich warte auf die Stunde der Verblüffung, für mich persönlich. Puh, wie hat er das gemacht? Wie hat er das nur geschafft? Wie hat er das hingebracht? Du wirst erstaunt sein, was Gott alles in deinem Leben tut. Lass uns aufstehen und lass uns unser Schicksal, unser Zustand, unsere Situation und was unser Leben auch immer sein mag, einfach in seine Hände legen. Vater, ich segne die Gemeinde, ich segne dein Wort, ich segne die Geschwister, die da sind, und ich möchte jede Situation einfach in deine Hände legen und sagen, Herr, du bist der Anfänger und du bist der Vollender. Du schickst uns auf die Überfahrt zum See hinaus, du hast den Sturm geschickt, auch die Winde sind von dir, was wäre die Welt ohne den Winden? Und Herr, was hast du alles getan? Du hast alles zugelassen und du hast den Winden geboten, Wind sei still. Und die Winde gehorchten sie, weil sie von dir waren. Und weil alles, was von dir ist, das gehorcht dir und wird dir gehorchen und muss dir gehorchen und kann nicht ausbleiben, dass sie weiter deinem Wort widerstehen. Nur der Teufel, der widersteht deinem Wort. Aber alles andere, alles Gute und alles, was Schicksal ist und was Zustand ist, das fügt sich dir, deinen Gesetzen. Alles wird untertan und das wird immer daraus das Beste. Denn denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Ich danke dir, Herr Jesus, für deine Güte und deine Barmherzigkeit. Amen.